ARD.
In den USA steht gerade ein langes Wochenende an, und zwar verlängert durch den Memorial Day. Den gibt's jedes Jahr am letzten Montag im Mai. Und wir haben uns gedacht, auch wir gönnen uns einfach so ein verlängertes Wochenende, nur eben rein akustisch, und nehmen euch mit nach Washington DC, egal ob ihr schon mal hier wart, ob ihr vielleicht einen USA-Urlaub plant oder ob ihr einfach nur Radio oder Podcast hört. Gedanklich könnt ihr in den nächsten Minuten ein perfektes, langes Wochenende in Washington erleben, denn wir haben eins für euch zusammengestellt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ich bin Isabel Karas und freue mich sehr über die allererste Podcast-Folge, glaube ich zumindest, in der wirklich alle Radiokorrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Studio in Washington zu hören sein werden. Und den Anfang macht gemeinsam mit mir Claudia Sarre. Claudia, wir haben uns ja überlegt, wir beginnen unser langes Wochenende in Washington gedanklich an einem Freitagnachmittag. Wie sieht dieser Freitagnachmittag für dich aus und wo geht's für uns gemeinsam hin?
Nun, mein perfekter Freitagnachmittag, da steige ich aufs Fahrrad. Erstens, um dem Verkehr zu entfliehen, der ja vor allem Freitagnachmittags besonders heftig ist. Und auch natürlich den Menschenmassen hier in Washington, den Touri-Massen und im Sommer auch der Hitze. Das ist nämlich am Fahrrad sehr viel angenehmer, vor allem, wenn man am Wasser entlang fährt. Meine Lieblingstour hier in DC ist, den Potomac River entlang zu fahren. Ich muss dazu sagen, Washington ist auch eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Es gibt also überall, fast überall, muss ich sagen, Bike Lanes. Es gibt übrigens auch Leihräder, also für Besucher in dieser Stadt, den sogenannten Capital Bike Share. Und da gibt es auch E-Bikes für Faule. Und da lässt es sich eben auch wirklich herrlich da am Wasser entlangfahren. Man hat immer was zu gucken. Es gibt im Sommer Stand-Up-Paddler und Kajaker auf dem Wasser. Und man kann eben da zum Beispiel anfangen an der Georgetown Waterfront, dann weiter am Watergate-Gebäude vorbei, am Kennedy Center vorbei, das ganze Tidal Basin entlang, immer am Wasser entlang zur Wharf von Washington.
Das ist eine richtig gute Route auf jeden Fall. Die bin ich auch schon gefahren mit dem Fahrrad, kann ich sehr empfehlen. Und ich erinnere mich daran, wie es war, als ich zum ersten Mal an der Wharf angekommen bin, an dieser Hafengegend. Das war tatsächlich kein Freitagnachmittag, sondern eher schon so abends. Aber wir gehen ja dann gedanklich auf den Abend zu. Es war total angenehm warm draußen und irgendwie einfach von der Stimmung her toll. Wie geht's denn weiter, wenn wir da angekommen sind? Wir stellen die Fahrräder gedanklich ab und dann spazieren wir erstmal so ein bisschen lang, oder?
Ganz genau. Also die Wharf gibt es ja fast in jeder Großstadt mittlerweile. Eine recht neu erschlossene Waterfront seit 2017 in DC. Früher im 19. Jahrhundert war das natürlich der ganz alte Hafen von Washington. Und heute sind da zum Beispiel Restaurants, schicke Bars, direkt am Wasser, ein riesiger Yachthafen, aber vor allem ein besonders großartiger Fischmarkt. Und das ist natürlich für mich als Hamburgerin besonders aufregend, weil wir haben ja in Hamburg auch einen tollen Fischmarkt. Und dieser Fischmarkt dort an der Wharf ist der älteste, muss man sich mal vorstellen, gegründet 1805, seitdem ununterbrochen in Betrieb. Und dort verkaufen die Fischhändler im Prinzip alles, was die Chesapeake Bay hier vor Washington zu bieten hat. Und das sind natürlich vor allem Blue Crabs, also Blaukrabben in allen Größen, aber auch Shrimps natürlich, Austern, Lobster zum Beispiel gibt es da auch, also Seafood im Wesentlichen und natürlich auch Fisch. Und dazu muss man wissen, die Chesapeake Bay, die war ja im 19. Jahrhundert im Prinzip die größte Proteinfabrik der USA. Mittlerweile gibt es dort nicht mehr so viel Fisch, aber die Washingtonians kommen immer noch gerne dort zum Fischmarkt und kaufen sich dann ein Dutzend Blue Crabs und schmeißen die dann zu Hause in den Kochtopf.
Du hast es erfolgreich geschafft. Der Geruch hat es in diese Folge geschafft. Ich kann es förmlich riechen, wie es sein wird, wenn wir da am Fischmarkt langlaufen. Ja, aber das klingt doch schon mal nach einem guten Plan. Und du hast es auch gesagt, es gibt da viele Restaurants an der Wharf. Das heißt, da kann man sich dann einfach im Anschluss noch reinsetzen, vielleicht ein bisschen Sonnenuntergang gucken, ein, zwei Schiffe, die vorbeifahren. Und dann hat man, glaube ich, einen guten Einstieg geschafft in dieses lange Wochenende. Und ich denke mal, es ist auch in Ordnung, wenn der Abend nicht zu sehr ausufert, weil weil so richtig geht das Wochenende ja dann erst noch los. Wir haben auch für den Samstag einiges geplant. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen Schlaf. Denn für Nina Barth, die nächste Kollegin hier in der Planung, geht der perfekte Samstagmorgen in Washington relativ früh los. Oder Nina, wann klingelt da der Wecker?
Der klingelt, ja, so gegen 17:45 oder so. Und das will was heißen, weil ich bin nämlich Langschläferin, wenn ich kann. Aber dafür stelle ich mir tatsächlich früh den Wecker. Und zwar, ich gehe auf die Mall.
Okay.
Das ist der Grünstreifen, der große Park in DC, wo die ganzen Denkmäler stehen. Mhm. Und da bin ich echt jedes Mal ergriffen und immer, wenn ich auf der Mall bin, muss ich die Treppen hochgehen und mir Lincoln angucken, das Lincoln Memorial. Und das Ganze ist ja ein riesengroßes Gebilde, der Lincoln sitzt da drin, also ein riesengroßes Gebäude und das ist nachgebaut worden nach dem Parthenon in Athen. Und zwar, weil der Gründer oder Bauer dieses Denkmals, der Architekt Henry Bacon, eben gesagt hat, wenn wir hier ein Denkmal schaffen für einen Mann, der die Demokratie verteidigt hat, dann muss auch die Wiege der Demokratie Griechenland sich da widerspiegeln. Und deshalb sieht das eben so aus, wie es ist. Und dann geht man da die Treppen hoch und dann sitzt da Lincoln auf dem Stuhl und der ist einfach riesengroß. Dieses Denkmal von Lincoln von Kopf bis Fuß sind fast 6 Meter hoch. Wenn er stehen würde, also der Maßstab ist so, dass wenn er stehen würde, wäre 8,5 Meter hoch. Und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und die ganze Mall, und deshalb so früh, ist einfach toll, weil Claudia hat ja eben die Touristenmassen auch schon angesprochen. Und die umgeht man da. Und das ist so eine schöne, friedliche Atmosphäre, da sind Jogger unterwegs und ansonsten ist es ganz ruhig und irgendwann so gegen 9 oder 10 kommen dann die Busse und die Touristen, aber davor ist es richtig, richtig schön.
Und ich kann das bestätigen, Nina und ich, wir standen selbst beide gemeinsam schon mal vom Lincoln Memorial. Da waren die Touristenmassen allerdings schon da. Es hatte sich eine ewig lange Schlange gebildet. Und Nina war wirklich am Überlegen, ob sie sich nicht trotzdem nochmal anstellen sollte, obwohl sie den Lincoln ja schon diverse Male vorher gesehen hatte. Also ich nehme es dir ab, dass das wirklich dein perfekter Plan für ein langes Wochenende in Washington ist.
Vor allem hat man von dort oben, wenn man die Treppen hochgegangen ist, so einen fantastischen Blick. Man sieht das Washington Monument, also den Obelisken.
Ja.
Und wenn man weiter einfach gerade ausschaut, weil es ist ja alles in einer Linie, sieht man noch die Kuppel vom Kapitol. Das ist einfach sehr, sehr schön.
Ich habe auch gelesen, die National Mall soll tatsächlich nach dem Times Square in New York und nach dem Las Vegas Strip das meistbesuchte touristische Reiseziel in den USA sein. Ich konnte es nicht hundertprozentig nachprüfen, aber ich könnte es verstehen, wenn es so ist, weil das ist wirklich ein besonderer Bereich hier in der Stadt. Und da hört es ja auch noch gar nicht auf mit den Sehenswürdigkeiten in DC. Also selbst wenn man das Lincoln Memorial gesehen hat, das Washington Monument, das Jefferson Memorial und so weiter und so fort, dann ist man eigentlich trotzdem schon am perfekten Ort, um direkt weiterzumachen mit einer Sache, die Washington außerdem besonders macht. Und da wiederum kommt jetzt Ralf Borchert ins Spiel. Ralf, du bist zuständig für den Samstagnachmittag an unserem perfekten langen Wochenende. Wo geht's hin?
Genau, ich schlafe lieber ein bisschen länger, gebe ich zu, an den meisten Samstagen, schwing mich dann aber wie Claudia am Anfang aufs Fahrrad, fahre am Lincoln Memorial vorbei und dann geht's, vor allem bei schlechterem Wetter, in die Museen. Washington hat den größten Museumskomplex der ganzen Welt,
Wahnsinn.
Die Smithsonian Institution oder Smithsonian genannt. Die meisten davon links und rechts der Mall, Museen und Galerien. Und mein Lieblingsort ist das East Building der National Gallery of Art. Die Nationalgalerie für Kunst in Washington hat 2 Flügel. Das West Building, das ist so eher ein klassizistischer Bau. Da gibt es auch zum Beispiel sehr schöne Konzerte in einem der Innenhöfe, kostenlos, auch ein Tipp. Und mein Lieblingsplatz, das East Building, ist gebaut von I.M. Pei, dem amerikanischen Architekten chinesischer Herkunft, der weltweit viele berühmte Gebäude geschaffen hat. Und das ist ein ganz besonderes Gebäude, dieses East Building. Allein schon der Innenhof, in den sehr viel Tageslicht fällt, ist ein Erlebnis an sich, ob man sich jetzt für eine der Kunstausstellungen interessiert oder nicht. Dann gibt es noch ein zweites Kunstmuseum, was ich ganz toll finde. Das ist das Hirshhorn.
Ja.
Das ist rund, kreisrund, hat sehr gute Ausstellungen meistens. Und dann habe ich es noch die meisten Samstage inzwischen 4-mal in eines eines der besten und auch jüngsten Museen geschafft. Das hat eher mit amerikanischer Geschichte zu tun. Das ist das Afroamerikanische Museum, 2016 von Barack Obama eröffnet, dem ersten schwarzen Präsidenten der USA, passenderweise. Das National Museum of African American History and Culture, wie es offiziell heißt. Ja. Da muss man auch ein paar Mal rein. Das kann man gar nicht auf einmal fassen und begreifen. Aber das ist auch eines der vielen ganz besonderen Museen hier in Washington. Und ich könnte noch weitermachen, es gibt noch viel mehr. Einen Tipp muss ich unbedingt noch loswerden. Wem es in Washington zu voll ist, gerade an einem Wochenende mit den vielen Touristen, raus aus Washington. Es gibt ein Freilichtmuseum mitten in der Natur, Glenstone. Das liegt so eine Stunde von Washington entfernt. Man kommt dort aber auch öffentlich hin, auch wenn es ein bisschen dauert, mit U-Bahn und Bus. Dann muss man auch keinen Timeslot buchen, sondern wird auf jeden Fall reingelassen. Glenstone ist ein riesiger Park mit wunderschönen Galerien, Museumsgebäuden und Skulpturen, die in der Natur stehen. Das Ganze geschaffen hat ein privater, sehr reicher Sammler mit Trails. Und das ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert.
Ich hatte neulich schon einen Timeslot gebucht und dann habe ich schweren Herzens am Ende doch wieder abgesagt, weil es so doll geregnet hat und ich mir dachte, ach, ob es nicht vielleicht noch einen besseren Tag gibt, um auch das Außengelände von dem Glenstone Museum sich anzugucken.
Ich war einmal auch bei Regen dort und war dann meistens drin natürlich, aber auch das lohnt sich sogar und es ist leerer. Das ist dann der Vorteil.
Nächstes Mal für mich bei Wind und Wetter. Aber ich glaube, was wir da schon merken, es gibt so viele Museen, man könnte wahrscheinlich nicht nur ein ganzes langes Wochenende dort verbringen, sondern vermutlich mehrere und man hätte noch immer nicht alles abgearbeitet. Deshalb sind wir jetzt so langsam gedanklich schon am Samstagabend angekommen. Ich habe mal nachgeschaut, Sonnenuntergang ist aktuell in Washington um 20.14 Uhr. Also das heißt, es wird so langsam dunkel. Und dann geht so nach und nach ja auch das Nachtleben von Washington los. Und das ist die Zeit, zu der der Kollege Sebastian Hesse erst so richtig wach wird. Und deshalb führst du uns jetzt durch die Washingtoner Clubs, Sebastian. Wir haben ja nur einen Abend bzw. nur die eine Nacht Zeit. Was hast du da für uns rausgesucht?
Also es gibt ein Überangebot. Mein Lieblingsclub, den gibt es leider nicht mehr, das war das Gypsy Sally's. Das war in den Brückenpfeilern der Key Bridge in Georgetown, also da, wo Claudias Radtour begonnen hat. Mhm. Der ist leider der Gentrifizierung zum Opfer gefallen. Da sind jetzt Luxus-Apartments drin. So ein bisschen der Zahn der Zeit in Washington. Aber es gibt eine Institution seit 1965 unverändert hier, sogar in Fußnähe des Gypsy Sally's. Und die kennt man vielleicht auch in Deutschland, wenn man dort nämlich in einen Plattenladen geht, egal ob in Stuttgart, Hamburg oder Leipzig. Da findet sich unter C Eva Cassidy live in der Blues Alley. Honeybee fills with jealousy when they see you're with me. Also hier hören wir sie mit dem Stück Honeysuckle Rose, aufgenommen in der Blues Alley. Wobei der Name Blues Alley so ein bisschen in die Irre führend ist. Eigentlich ist es ein Jazzclub. Und so ein reinblütiger Jazzclub, wie man ihn hier in Amerika gerne betreibt. Man hat einen Verzehrzwang, also die Eintrittspreise sind relativ gering, aber dafür muss man etwas essen und etwas trinken. Und dieser Club hat sich seit 1965 nicht mehr verändert. Dizzy Gillespie, Max Roach, Gary Burton, Ella Fitzgerald, Stan Getz und man könnte Charlie Mingus und so weiter immer die Liste noch komplettieren. Ein bisschen in der Krise war er unlängst, also die Corona-Pandemie hätte der Club beinahe nicht überstanden. Dann gab es auch dort den Versuch, die Gentrifizierung, dass der Club der Gentrifizierung zum Opfer hätte fallen können, auch dort Absichten, das Ganze in einen Wohnkomplex umzubauen. Dann hat es auch noch gebrannt vor kürzester Zeit. Das ist ein bisschen ein gebeutelter Club. Und wenn ich noch einen zweiten Tipp anschließen darf, für ein bisschen anderen Musikgeschmack, auch klubbig. Washington D.C. ist ja nicht nur eine Stadt der Lobbyisten und der braveren Regierungsbeamten, sondern es hat auch eine Musiktradition und zwar eine Punkszene. Die Punkszene der 80er Jahre in Washington war ein Riesending und diese Platten gab es alle auch in Deutschland und die Bands sind in Europa getourt. Fugazi war vielleicht die bekannteste davon.
Also man hört sich schon ein bisschen gewippt hier im Studio.
Bisschen härterer Tobak. Das ist das Album In on the Killtaker und darauf sieht man das Washington Monument, also genau diesen Obelisken, den man, von dem wir vorhin von Nina gehört haben, von der Mall, so ein bisschen in so einem schwefelig milchigen, ungesunden Licht auf dem Cover dieses Albums. Gespielt hat diese Band vor allen Dingen im Black Cat Club und das ist mein Lieblingsclub in Washington in der 14. Straße. Den gibt es seit 1993, spielen auch deutsche Bands. Nina Hagen hat da schon gespielt, die einstürzenden Neubauten und Bands wie die White Stripes, die Foo Fighters oder Sonic Youth, bevor sie dann ganz groß wurden, haben alle mal in diesem etwas räudigen, punkigen, abgeranzten Club da auf dem Mew Street Corridor gespielt. Da schmeckt das Bier besonders gut und da ist die Musik besonders laut.
Der erste Tipp, den Sebastian für mich hatte, als ich neu in die Stadt gekommen bin. Also das kann ich bestätigen. Wenn ich noch was anschließen darf, falls man es in die Blues Alley schafft, der Käsekuchen dort. Man darf nicht so viel davon essen, aber falls jemand mal so Käsekuchen, wie er amerikanisch sein sollte, probieren möchte, in der Blues Alley ist das auf jeden Fall möglich. Und damit sind wir aber auch schon bei einem Punkt, weil egal, wie viel Käsekuchen man vorher gegessen hat, wenn man aus den Clubs kommt, egal in welcher Stadt auf der Welt, ob in Washington oder woanders, kann man ja schon mal feststellen, Mensch, irgendwie habe ich doch noch ein bisschen Hunger. Und in Deutschland bleibt ja dann gar nicht so viel anderes übrig, als vielleicht irgendwie zum Kiosk, zum Späti oder zur Tankstelle zu gehen. In Washington sieht das nachts anders aus. Und wir sind jetzt ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Da kommt kurz wieder Nina ins Spiel, die Retterin aller hungrigen Partygänger.
Nicht alle, aber manche Supermärkte haben wirklich rund um die Uhr auf und ich finde das total toll. Von Samstag auf Sonntagnacht gerne auch mal einfach um 2 oder so in diesen Supermarkt zu gehen, bisschen Milch zu kaufen oder was man sonst nachts braucht und oder auch einfach den Wocheneinkauf zu der Zeit zu erledigen, weil es ist toll, es ist leer und aber man ist trotzdem nicht so alleine und man guckt sich um, wer ist hier eigentlich sonst noch so unterwegs um die Zeit, weil es ist ja schon irgendwie kurios, aber macht Spaß.
Auf die Idee wäre ich niemals gekommen, aber nachdem du es jetzt so angepriesen hast, habe ich das Gefühl, auch das sollte man dann in Washington vielleicht mal ausprobiert haben. Erst recht an einem so perfekten langen Wochenende. Und am nächsten Morgen freut man sich ja dann auch, wenn man nachts noch was gegessen hat, weil nach Sebastians Clubtour wachen wir dann hoffentlich allesamt ohne Kater auf. Das ist nicht ganz unwichtig, denn ewig ausschlafen ist an unserem perfekten Wochenende auch am Sonntag nicht drin, jedenfalls nicht im Plan von Katrin Brandt. Katrin, wenn es an dem Sonntag so läuft, wie du dir das vorstellst, für deinen perfekten Sonntag, dann sollten wir ja auch schon gegen 9 ungefähr mal fertig sein, oder?
Das wäre ganz gut, denn ich finde, man sollte sonntags was sehr Amerikanisches machen. Mhm. Amerikanischer wird's nicht. Man sollte nämlich am Sonntag in die Kirche gehen. Zwar nimmt hier auch die Zahl der Gläubigen stetig ab, aber Kirchgang ist tatsächlich gerade im ländlichen Amerika noch etwas, was häufig passiert. Und ich habe da einen super Tipp. Und zwar sollte man unbedingt in die Kirche der Georgetown Lutherans gehen. Das ist eine entzückende kleine graue Steinkirche. Eine kleine feste Burg, um mal im Bild zu bleiben, an der Wisconsin Avenue. Vor 255 Jahren von deutschen Siedlern gegründet. Hier kommt der Geschichtsblock. Es gibt sogar noch eine Bibel aus dem 18. Jahrhundert, die man sich da angucken kann. Okay. Und dann sollte man tatsächlich um 10 Uhr dann auch bereit für den Gottesdienst sein und sich angucken, wie selbst protestantische Frömmigkeit in den USA eine unglaublich fröhliche Veranstaltung ist. Also aus diesem Gottesdienst, kann ich versprechen, kommt man mit einem Lächeln raus. Vor allem, weil man nach dem Gottesdienst sofort ins Gespräch kommt mit vielen redseligen Amerikanern, die einen sofort ansprechen und wissen wollen, woher man denn jetzt kommt und wieso man dann jetzt gerade ist. Und dann schöne Grüße von mir. Ich sage, das ist eine wirklich schöne Angelegenheit.
Es klingt sehr schön. Ich finde, also, und das sage ich, und ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal an einem Gottesdienst teilgenommen habe, muss ich an der Stelle gestehen. Aber vielleicht sollte ich mich auch mal auf den Weg machen.
Ich nehme dich mit.
An so einem Sonntag. Sehr schön, abgemacht. So, das haben wir also erledigt. Wie lange geht das Ganze ungefähr? Wo befinden wir uns jetzt zeitlich?
Eine Stunde. Wie alles in den USA dauert auch dieser Gottesdienst eine Stunde. Und dann ist genau der richtige Zeitpunkt, entweder das Fahrrad zu nehmen oder den Bus und nach Downtown zu fahren, in ein Restaurant mit dem schönen Namen Succotash. Das ist ein Südstaatengericht. Und da kriegt man sonntags, Tisch reservieren nötig, ein Südstaaten-Mittagsmenü zu einem vernünftigen Preis und kann, Achtung, festhalten, so attraktive Sachen essen wie frittiertes Hühnchen auf Waffeln mit süßem Sirup. Das muss man wollen. Oder Shrimp and Grits, das ist Maisgrieß mit Shrimps drauf und Wurst und Speck. Ganz pikant angerichtet, auch klassische Südstaatenküche. Und ich finde das, abgesehen davon, dass das ein sehr lebendiges, lautes Restaurant sonntagmittags ist, deswegen interessant, weil für mich Washington das Tor zum Süden ist. Virginia war ein Sklavenhalterstaat, Maryland war ein Sklavenhalterstaat und noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es so, dass wenn Afroamerikaner zum Beispiel von Philadelphia nach Savannah, Georgia gefahren sind, in Washington umsteigen mussten. Im Norden konnten sie mit den Weißen zusammen gemeinsam in Zug Flugabteilen sitzen. Und in Washington wurde dann die getrennten Zugabteile eingeführt. Das heißt, die Weißen saßen untereinander und die Schwarzen saßen untereinander. Das ist für mich so ein Sinnbild dafür, wie diese Stadt in der Mitte dieser gesellschaftlichen Veränderungen stand. Und wenn wir heute auf den Stadtplan gucken in Washington D.C., sehen wir, dass auch diese Stadt heute noch geteilt ist. Es gibt Viertel mit wohlhabenden Weißen und Viertel mit armen Schwarzen. Also diese ganze Geschichte kann man in der Stadt ablesen. Und wenn du jetzt nicht Stopp sagst, rede ich noch eine Stunde weiter, weil ich finde das Thema so wahnsinnig spannend.
Man sitzt einfach beim Brunch in Washington und lernt gleichzeitig auch
unbedingt
noch was. So ist es. Sehr schön. Jetzt sind wir dann am Sonntagnachmittag langsam angekommen. Heißt, unser langes Wochenende, das neigt sich dem Ende. Aber nicht ohne, dass wir unseren Brunch nochmal ordentlich verarbeitet haben bei einem weiteren langen Spaziergang. Und für den ist Julia Kastein zuständig.
Genau, ich glaube, der wird nötig sein mit nach Grits und Waffles mit Syrup und was
und wir haben
ich
auch nicht über die Drinks geredet.
Genau. Ja, also es schließt sich ein Stück weit auch der Kreis. Claudia hat zu Beginn des Podcasts ja davon erzählt, dass sie eben auch am liebsten sich am Wasser bewegt. Und ja, es gibt reichlich Wasser tatsächlich in Washington. Eben der Potomac, 650 Kilometer lang. Der geht von den Bergen der Appalachen in West Virginia bis runter in die Chesapeake Bay, also diese große Bucht am Atlantik. Und wir sind schon relativ kurz vor Ende hier in Washington des Potomacs. Aber wenn man ein Stück weit Richtung Norden geht, da wird die Natur entlang dieses Flusses ganz schnell ganz wild und ganz archaisch mit wahnsinnigen Felsblöcken und kleinen Inseln. Und das Ganze, wie immer in den USA, ist ja alles hier irgendwie groß und üppig und auf Steroiden. Das gilt nicht nur für die Autos, das gilt auch irgendwie für die Natur, finde ich. Es ist alles nochmal doppelt so üppig, als man das kennt. Eine wahnsinnige Diversität an Pflanzen, aber auch an Tieren. Jetzt, wenn man da unterwegs ist, neben dem Potomac verläuft der Chesapeake-Ohio-Kanal, der CNO-Kanal. Der sollte eigentlich mal hochgehen bis Ohio. Das haben sie nie geschafft, aber immerhin, es gibt ihn ein Stück weit. Er ist erhalten. Mittlerweile keine Schifffahrt mehr, schon seit vielen Jahren nicht mehr, fast seit 100 Jahren nicht mehr. Aber dafür jede Menge Wildlife. Also da sieht man dann parallel zum Potomac auf diesem wilden Grünstreifen ist ein Treidelpfad, der dann parallel verläuft zum CNO-Kanal. Auf dem kann man Fahrrad fahren bis nach Ohio oder man kann eben auch ein Stück weit einfach nur laufen, wie man Lust hat. Und da sieht man momentan jede Menge Schildkröten beispielsweise, und zwar in allen Größen, das ist total niedlich. Also die sind dann vielleicht 3 Zentimeter groß oder 30. Die sind dann wie die kleinen Hühner auf der Leiter auf Totholz, das da sich auf dem Kanal liegt. Das ist irgendwie total putzig. Es zirpt, es fiebt, es kreischt, es gibt die dollsten Geräusche von Vögeln, jede Menge Spechtarten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Alles viel bunter, alles viel größer. Also das ist wirklich einfach zauberhaft. Wenn man Glück hat, sieht man auch einen Bald Eagle, also den Weißkopfseeadler, das Wappentier der USA, oder vielleicht einen Fischadler, einen Osprey, oder man sieht auf jeden Fall auch Turkey Vultures, das sind Geier, die ein bisschen tatsächlich an Truthähne erinnern, deswegen der Name, und die sind dafür zuständig, dass viele Getier, was auf der Strecke bleibt hier, weil es wird nicht nur viel gelebt, es wird auch viel gestorben in diesen Wäldern, das wird dann wieder aufgesammelt. Also man kann das ganze pralle Naturleben da erleben und eben ganz nah an der Stadt, das sind noch nicht mal, weiß nicht, 5 Kilometer, dann geht das schon los, Wahnsinn, in die Wildnis. Und wenn man nicht gerade Sonntagnachmittags unterwegs ist, wo eigentlich recht viele Amerikaner dann tatsächlich mal sich in die Natur bewegen, kann man da auch ganz alleine unterwegs sein, wenn man gar niemanden haben will, mit sich und der Natur. Auch zu empfehlen.
Absolut. Und ich glaube, das ist für mich noch immer eine der größten Überraschungen, nachdem ich neu in diese Stadt gekommen bin, dass das überhaupt möglich ist. So wilde Natur, so dicht dran an Washington D.C. Also ich finde, wir haben das gemerkt in den vergangenen Minuten. Es ist eine ganze Menge los hier in der Stadt. Man hat sehr viele Möglichkeiten, erst recht an so einem langen Wochenende und erst recht, wenn man Menschen hat, die das so liebevoll planen, wie Claudia Sarre, wie Nina Barth, Ralf Borchert, Sebastian Hesse, Katrin Brandt und Julia Kastein. Jetzt haben wir sie alle aufgezählt. Wie unser perfektes Wochenende in DC aussieht, das könnt ihr auch gern nochmal nachhören. Dafür klickt ihr euch einfach im Internet auf ndr.de/die Korrespondenten oder ihr sucht in der ARD Audiothek nach Die Korrespondenten in Washington. Und dann wissen wir alle schon, was wir machen am nächsten langen Wochenende hier in DC. Und vielen Dank auch noch an Saskia Braun in der Technik.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, Host von Zwischen Hamburg und Haiti. In dem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt, von den bunten Straßen Brasiliens zur ruhigen Natur Norwegens. Es geht um echte Geschichten, vor allem um die Menschen, die wir treffen, um einzigartige Erlebnisse, alltägliche Herausforderungen und das, was uns alle verbindet, die Liebe zum Reisen und das Interesse an anderen Kulturen. Na, neugierig geworden? Dann komm mit auf diese Reise. Zwischen Hamburg und Haiti findest du in der ARD Audiothek.